Liebe Sommerkirchengemeinde, das Thema Umbrüche und Neuanfänge, das war und das ist das Leitthema der diesjährigen evangelischen Sommerkirche hier in Kelkheim. Verschiedene Bibeltexte und ein Gedicht haben uns zum Nachdenken darüber gebracht, wie ganz unterschiedliche Situationen im Leben etwas Bekanntes und Gewohntes in Frage stellen können. Wie etwas Vertrautes ins Wanken gerät und wie wir herausgefordert werden, neue Wege einzuschlagen und auszuprobieren. Was doch früher falsch war, das kann auch jetzt nicht richtig sein, oder? Unter dieser Überschrift möchte ich mit Ihnen und mit euch in der heutigen Predigt über Umbrüche und Neuanfänge im Glauben an Gott nachdenken. Und in gewisser Weise ist die evangelische Sommerkirche für sich schon so ein kleiner Umbruch und auch Neuanfang, auch wenn es die Sommerkirche schon einige Jahre lang gibt. Aber das sich aufmachen aus der eigenen Gemeinde, der eigenen Kirche heraus, das Einlassen auf andere Kirchräume, andere Personen, die den Gottesdienst halten, andere Formen des Gottesdienstes, mal sehr liturgisch und mal, dass die verantwortlichen Personen keine liturgischen Gewänder tragen, das ist schon so ein Umbruch. Und wenn wir jetzt auch etwas über unseren evangelischen und evangelisch-freikirchlichen Kontext hinausdenken, über diesen Tellerrand hinausschauen, dann können wir zum Beispiel wahrnehmen, dass die katholische Kirche in Deutschland seit Herbst 2019 in einen ganz spannenden Prozess eingetreten ist. Den synodalen Weg. In einer für die katholische Kirche hier in Deutschland nie dagewesenen Weise ringen hohe, geweihte Geistliche, katholische Theologinnen und Theologen und Laien und Ehrenamtliche aus den Gemeinden über neue Wege in der katholischen Kirche. Über die Frage, ob Priester zu sein heute noch bedeutet, zölibatär leben zu müssen. Über die Frage, ob nicht Weiheämter wie Priestertum oder Diakonat auch für Frauen zugänglich werden müssen und noch einiges mehr. Vieles, was in der katholischen Kirche jahrhundertelang, sogar jahrtausendelang als verbindlich galt, wird zumindest diskutiert und hinterfragt. Und viele finden das gut und toll, aber viele auch nicht. Und neben kritischen Stimmen einiger deutscher Bischöfe gab es Ende Juli ein Schreiben aus dem Vatikan, nicht unterschrieben, also man weiß nicht genau, ob es sogar der Papst ratifiziert hat oder nicht, aber ein Schreiben, das es schon in sich hatte. Dort heißt es, der synodale Weg in Deutschland ist nicht befugt, Bischöfe und Gläubige zur Annahme neuer Formen von Kirchenleitung sowie neuer Ausrichtungen zur kirchlichen Lehre und Moral zu verpflichten. Oder anders ausgedrückt, was früher falsch war, das ist jetzt nicht richtig und basta. Eine Erzählung aus der Apostelgeschichte berichtet uns von jenem Ringen im Glauben, das sich auch hinter diesem Prozess im synodalen Weg der katholischen Kirche mit und gegen den Vatikan zeigt. Aber auch von jenem Ringen im Glauben, das auch allen von uns gut vertraut sein sollte. Dem Ringen zwischen Tradition und Aufbruch. Zwischen ich habe Verstand und erkannt und halte das fest und ich erkenne und verstehe auf einmal ganz neu und muss dafür etwas loslassen. Und ich lese einen Teil dieser Erzählung aus Apostelgeschichte 10, die Verse 9 bis 20 nach der Übersetzung in der Basisbibel. Es war am nächsten Tag um die sechste Stunde. Die Männer waren noch unterwegs, hatten Joppe aber schon fast erreicht. Petrus stieg auf das Dach, um zu beten. Da bekam er Hunger und bat um etwas zu essen. Während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen. Daraus kam ein Behältnis herab. Es sah aus wie ein großes Leinentuch, das an seinen vier Ecken zur Erde hinuntergelassen wurde. Darin befanden sich alle möglichen Tierarten, Vierbeiner, Kriechtiere und Vögel. Eine Stimme sprach zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus erwiderte: Auf gar keinen Fall, Herr. Denn ich habe noch nie etwas Unvorschriftsmäßiges oder Unreines gegessen. Da forderte ihn die Stimme ein zweites Mal auf und sagte: Was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen. Noch ein drittes Mal wurde Petrus aufgefordert. Gleich danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Petrus rätselte noch darüber, was die Erscheinung bedeuten sollte, die er gerade gehabt hatte. Da kamen die Männer an, die Cornelius gesandt hatte. Sie hatten sich bis zum Haus von Simon durchgefragt und standen jetzt am Tor. Lautstark erkundigten sie sich: Ist Simon, der auch Petrus genannt wird, hier zu Gast? Petrus grübelte immer noch über die Erscheinung. Da sagte der Heilige Geist zu ihm: Da sind drei Männer, die dich suchen. Steh auf, geh hinunter und mach dich mit ihnen auf den Weg. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie geschickt. Ja, liebe Gemeinde, im ganzen 10. Kapitel geht es um einen verwobenen Erzählzusammenhang. Am Anfang, in den ersten 8 Versen, wird zunächst Cornelius in den Blick genommen. Cornelius ist ein römischer Hauptmann. Und dieser Hauptmann, der sympathisiert zusammen mit seinem ganzen Hausstand offenbar ernsthaft mit dem jüdischen Glauben an den einen Gott. Er wird als gottesfürchtig beschrieben. Und das hieß im damaligen Kontext, dass er sich einer Synagogengemeinschaft angeschlossen hatte. Er ging also zu den Synagogengottesdiensten, zu den jüdischen Feiern. Er hielt sich auch an bestimmte jüdische Praktiken, wie Gebetszeiten, Fasten, Almosen geben. Aber er war nicht vollgültig zum Judentum übergetreten. Ihm und seinem Haus fehlte die Beschneidung, zumindest den männlichen Angehörigen. Und dadurch galt er und sein Haus in jüdisch-gesetzlicher Hinsicht immer noch als unrein. Er war und blieb trotz seiner Offenheit für den jüdischen Glauben ein Heide. Und dieser Heide erhält trotzdem einen Kurzbesuch durch einen Engel Gottes, der ihm aufträgt, einige seiner Männer loszuschicken und den Judenchristen Petrus zu suchen und ihn in sein Haus einzuladen. Und während die Männer des Cornelius auf dem Weg zu Petrus sind, da wechselt dann die Erzählung zu dem Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe. Insgesamt berichtet der Evangelist Lukas, der auch die Apostelgeschichte verfasst hat, in Kapitel 9 und 10 ganz dicht darüber, wie Gott auf das Leben von Menschen einwirkt. Und in dichter Weise, wie Gott das Leben von Menschen verändert, wie er ihren Glauben verändert. Letzte Woche hat Dekan Dr. Fädler-Raub über die Berufung von Paulus zum christlichen Missionar gepredigt. Der Engagierte, der für seinen jüdischen Glauben radikal eifernde Paulus erlebt, wie Gott in einer wirkmächtigen Begegnung seinen Glauben derart auf den Kopf stellt, dass er dem erstmal hinterherdenken muss. Da hat es Petrus anscheinend einen Ticken leichter. In der Vision, die er von Gott inmitten seines Mittagshungers serviert bekommt, werden einige mehr oder weniger schmackhafte Dinge auf einem Tischtuch ausgebreitet, zusammen mit der Aufforderung zu schlachten und zu essen. Doch der fromme Judenchrist Petrus kommt dabei in einen argen Gewissenskonflikt. Die Unterscheidung in rein und unrein gehörte für ihn und für alle anderen Juden zu seiner Zeit zu den Grundfesten des Glaubens. Die Beachtung von Reinheitsgeboten war dabei mehr als eine religiöse Pflicht. Es war ein religiöses Identitätsmerkmal, ein Gemeinschaftsmerkmal, genauso wie eben auch die Beschneidung. An der Beachtung von rein und unrein machte sich eine Gemeinschaftsidentität fest. Daran, wer zu Gottes erwähltem Volk gehört und wer nicht. Die einen, das sind die Juden, die anderen, das sind die Heiden. Und genau deshalb kommt Petrus durch die Vision Gottes in einen ganz argen Gewissenskonflikt. Denn obwohl dieses Tischtuch alle Arten der, oder alle Tierarten der Schöpfung beinhaltet, reine wie unreine, kann Petrus sich jetzt selbst nicht mehr an den reinen Tieren bedienen, weil diese ja direkten Kontakt mit den unreinen Lebewesen hatten und damit selbst verunreinigt sind. Und so lehnt Petrus höflich, aber bestimmt das vor ihm ausgebreitete Speiseangebot ab. Daraufhin folgt die himmlische Ermahnung und Zurechtweisung an Petrus. Was Gott rein macht, das sollst du nicht unrein nennen. Doch interessanterweise ist das Thema damit noch nicht vom Tisch oder vom Tischtuch. Insgesamt dreimal findet der Wechsel von Angebot und Ablehnung statt, bevor das Tischtuch dann wieder in den Himmel hinaufgezogen wird. Und typisch Petrus könnte man jetzt hier denken. Dreimal läutet er die Zugehörigkeit zu Jesus im Vorhof des Hohepriesters, kurz bevor Jesus sterben muss. Dreimal fragt Jesus Petrus nach seiner Auferstehung, ob er ihn wirklich lieb hat und gibt ihm den Auftrag, seine Schafe zu weiden. Und offenbar traut sich Petrus hier nun dreimal, das umfassende Speiseangebot Gottes zurückzuweisen, um dreimal ermahnt zu werden. Obwohl in der Vision in aller Deutlichkeit zum Ausdruck kommt, dass Gott ja nicht mehr zwischen rein und unrein unterscheiden will. In diesem dreimaligen Hin und Her liegt eine spannende Aussage versteckt. Gott offenbart Petrus seinen Willen, der nun ganz anders aussieht, wie Petrus das bisher geglaubt und gelebt hat. Und damit hat der Petrus eine echte Not. Sein Zurechtweisen, Zurückweisen der Speiseangebote bedeutet nichts anderes als, was früher falsch war, kann ja jetzt nicht richtig sein. Petrus hadert mit der Gottesoffenbarung, weil sie ein radikales Umdenken von ihm fordert. Er hadert mit dieser Offenbarung, weil es heißt, Abstand zu nehmen von einer Glaubensüberzeugung, die ihn Jahrzehnte seines Lebens geprägt hat. Und Gott geht dieses Hadern mit. Er gibt Petrus Raum dafür. Er hält den Widerstand von Petrus aus und setzt ihm beharrlich wieder und wieder seine Offenbarung gegenüber. Petrus braucht halt eine Weile, um die Bedeutung und die Tragweite dessen zu erfassen, was er von Gott neu gelernt hat. Auch nachdem die Vision zu Ende ist, ist er noch ratlos und grübelt. Zweimal wird das noch im Text erwähnt. Und trotzdem geschieht dann etwas Erstaunliches. Als die Männer des Cornelius vor der Unterkunft des Petrus stehen, nach ihm fragen und ihn bitten, mit zu ihrem Hausherrn zu kommen, da geht Petrus mit. Er folgt dem Impuls des Heiligen Geistes. Und es scheint so, als gehe Petrus in diesem Moment nicht nur einen physischen Weg, sondern auch einen geistlichen, einen gedanklichen Weg. Am nächsten Tag, nach einer Tagesreise beim Hauptmann Cornelius angekommen, da kann er dann vor versammelter Mannschaft sagen, ihr wisst ja, eigentlich ist es Juden verboten, mit Nichtjuden zu verkehren und ihre Häuser zu betreten, aber Gott hat mir gezeigt, dass man keinen Menschen unrein oder unheilig nennen darf. Und zum Ende des Kapitels werden Petrus und die ihn begleitenden Judenchristen dann erkennen, dass Gott auch Cornelius und seine Hausangehörigen mit dem Heiligen Geist beschenkt und zu der Erkenntnis gelangen, dass die christliche Gotteskindschaft nicht davon abhängt, Jude zu sein. Was früher falsch war, kann auch jetzt nicht richtig sein, oder? Der Apostel Petrus erlebt in einem von Gott angestoßenen Prozess, wie es notwendig wird, bisherige Glaubenstraditionen und Glaubensüberzeugungen fallen zu lassen, weil sie nicht mehr dem entsprechen, was Gott Petrus und den übrigen ersten Christen, die ja allesamt Juden waren, damals offenbaren wollte. Ja, was früher als falsch erkannt und betrachtet wurde, das kann jetzt doch richtig und wahrhaftig sein, weil es als Gottes Wille und sein Plan offenbart und erkannt wird. Und so mussten oder vielmehr durften die Judenchristen der ersten Generation lernen, dass es nicht länger falsch ist, sondern richtig ist, Gemeinschaft und Glaubensgemeinschaft mit allen Menschen zu pflegen, mit Nichtbeschnittenen, mit Menschen, die nicht all die anderen jüdischen Traditionen pflegen und halten. Denn die Zugehörigkeit zum Volk Gottes war nicht länger an Beschneidung und Beachtung der Tora gebunden, sondern an den Glauben an Christus als Sohn Gottes. Liebe Sommerkirchengemeinde, das Ringen darum, Glaubensüberzeugungen und Glaubenstraditionen loszulassen, weil im Glauben und im Studium der Heiligen Schrift Christinnen und Christen etwas neu erschlossen und offenbart wird, das begleitet die Kirche Jesu Christi von Anfang an. Und wenn wir einmal zurückblicken auf 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns, wo stünden wir als Christinnen und Christen heute, hätte ein Martin Luther nicht Anfang des 16. Jahrhunderts in seiner Studierstube beim Brüten über Römer 1, Vers 17 entdeckt, dass der Mensch allein durch den Glauben an Christus vor Gott gerecht wird und nicht durch Leistungen wie Buße, Almosen, Pilgern und Fasten, wie es damals die katholische Kirche vehement gelehrt hat. Wo stünden wir heute, wenn ich zumindest schon einen Großteil der evangelischen Christenheit verstanden hätte, dass Gottes Begabungen geschlechtsunabhängig sind und Gott Frauen genauso begabt und beruft zum Hirtendienst seiner Kirche und Gemeinde? Keine Frage, da haben wir als evangelische Christen ziemlich lange auf dem Schlauch gestanden. Seit 1950 gibt es die Frauenordination in der EKHN. Und als Baptisten haben wir immerhin dieses Jahr 30 Jahre Frauenordination feiern können. Der Blick zurück auf die Kirchengeschichte und vor allem auf die biblische Erzählung von Petrus und seiner Vision laden uns ein und fordern uns auf, unsere Fragen der Gegenwart nicht vorschnell abzutun mit einem, was früher falsch war, kann heute nicht richtig sein. Der Ukraine-Krieg hat und stellt immer noch viele Wahrheiten und auch Glaubenswahrheiten in Frage, die uns in den letzten Jahrzehnten getragen haben. Kann es gerechtfertigt sein und legitim sein, einen Krieg zur Verteidigung zu führen? Und kann es gerechtfertigt oder sogar legitim sein, durch das zur Verfügung stellen schwerer Waffen in einer akuten Konfliktsituation einem Land bei der Selbstverteidigung zu helfen? Die friedensethischen Überzeugungen, die uns nach dem Zweiten Weltkrieg und auch vor dem Hintergrund des Zerfalls des Eisernen Vorhangs wirklich getragen haben, die da entstanden sind, werden aktuell neu auf den Prüfstand gestellt. Und damit auch, wie sich die christlichen Kirchen, wie wir uns als einzelne Christinnen und Christen hier positionieren. Und ich entdecke die Selbstverständlichkeit und Überzeugung, mit der ich vor 24 Jahren noch gesagt habe, ich würde zur Verteidigung meines Lebens oder des Lebens meiner Familie nie eine Waffe benutzen und deswegen den Wehrdienst verweigert habe. Diese Überzeugung ist in den Generationen nach mir keinesfalls mehr so stark. Welche Antwort finden wir darauf, dass Glaube in der Gegenwart immer subjektiver und individueller ist? Dass Menschen auf der einen Seite betonen, tief fromm zu sein, aber dafür keinen Anschluss an Kirche und Gemeinde brauchen? Welche Antwort finden wir darauf, dass Freiheit in der Gegenwart immer entgrenzter wird und immer subjektiver verstanden wird und dass die Grenze der Freiheit im anderen, im Gegenüber immer mehr verschwindet? Wie gehen wir damit um, dass der Mensch als Geschöpf die Freiheit gegenüber seinem Schöpfer immer noch weiter ausbaut? Zum Beispiel im Blick auf Fragen nach Euthanasie. Die Geburt genetisch manipulierter Babys in China 2018. Oder die intensive Arbeit an künstlichen Intelligenzen und die Frage, ob diese ein eigenes Bewusstsein entwickeln können. Welche Antwort haben wir für Menschen, die von Gott mit dem Heiligen Geist beschenkt vor unseren Türen stehen, ihren Glauben leben wollen, Gemeinde mitgestalten wollen, aber nicht in unser gewohntes Schema und Raster passen, das wir für richtig halten? In unser Raster von richtig und falsch, von heilig und unheilig. Wo ist es dran und notwendig, dass Gott selbst unsere Denk- und Bewertungsschemata durchbricht und uns neue Einsichten vorsetzt, sei es auf einem Silbertablett oder einem Tischtuch vom Himmel? Wir sind in diesen Fragen auf das zurückgeworfen, was Petrus damals erlebt hat. Nämlich genau hinzuhören, ob Gott uns etwas ganz neu erschließen und offenbaren will. Denn das ist einer, Entschuldigung, meine Stimme bricht gerade etwas. Denn das ist einer der wesentlichen evangelischen Grundaspekte seit der Reformation. Dass nicht die kirchliche Tradition die maßgebliche Instanz für unsere Glaubenswahrheiten und Glaubensantworten ist, sondern dass immer wieder Neues hinhören und hineinlesen in Gottes Wort mit den Fragen und Anfragen unserer jeweiligen Zeit und Gesellschaft notwendig ist und wichtig ist. Und zwar in der Hoffnung und Gewissheit, dass Gott sein Wort in der Heiligen Schrift immer wieder lebendig werden lässt, dass er uns selbst neu anspricht und sich selbst offenbart in die Probleme und Fragen, in die Herausforderungen unserer Zeit und Gegenwart. Dass Gott das tut und genau das tut, dafür ist Petrus mit seiner Visionserfahrung ein bleibendes Zeugnis. Dass Gott das genau das tut, dafür finden wir so viele ermutigende Beispiele in 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und gerade aktuell bei unseren katholischen Geschwistern. Und so dürfen wir uns durch diesen Bibeltext ermutigen lassen, zum Ringen mit Gott über bisherige Glaubensüberzeugungen und Glaubensantworten und Traditionen, die in unserer Zeit, in unseren Herausforderungen nicht mehr zu passen scheinen. Wir dürfen uns ermutigen lassen, immer wieder neu und bewusst auf Gott zu hören, wo er uns herausfordert mit neuen Antworten und neuen Erkenntnissen, die er uns vor Augen stellt. Denn was früher für falsch befunden wurde, das kann heute eben genau richtig sein. Amen.